Am Mikrofon Hajo Steinert mit den besten 7 Büchern für junge Leser. Wir stellen das Mai-Ergebnis unserer besten Liste für Kinder- und Jugendliteratur vor. 30 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben diese Liste zusammengestellt nach eindringlicher Lektüre der Buchvorschläge, die unsere Kinderbuchverlage machen. Die besten 7 Bücher für junge Leser werden für immer mit Inhaltsangaben vorgestellt von Ute Wegmann, die mir gegenüber im Studio sitzt und ihr gleich eine Frage stellen muss, worüber sie am liebsten redet. Über Doppelschwänze, Rosenkäfer, Zecken oder vielleicht Nacktschnecken oder doch Regenwürmer?
Na, dann nehme ich, glaube ich, doch die Regenwürmer.
Die Regenwürmer, genau. Was muss man alles haben, um Regenwürmer zu beobachten? In einem Buch, das erste, über das wir heute sprechen, kann man alles erfahren, was man zum Beispiel braucht, wenn man Regenwürmer beobachten will. Man braucht einen leeren, sauberen Joghurtbecher, ein großes Glas, eine Schaufel, Erde, Haferflocken, Backpapier, Klebefilm, Schere und Steine. Und dann geht's los. Dann beobachten wir Regenwürmer. Ja, was lernen wir hier über die Regenwürmer?
Wir lernen zum Beispiel, wo vorne und hinten ist, weil das ist ja so klar auch nicht. Und wir lernen zum Beispiel, dass es Baby-Regenwürmer gibt und ja, das ein oder andere.
Aber dann brauchen wir erst nochmal Gartenerde und Haferflocken. Wozu das? Also das Glas mit Erde auffüllen. Dazwischen muss man immer wieder eine Schicht Haferflocken als Futter dazu streuen. Wenn das Glas gefüllt ist, dürfen die Regenwürmer einziehen. Und dann kann man sie vorsichtig aus dem Kompost fischen und im Garten ausgraben. Ja, es geht ja um die Rettung von Regenwürmern und um die Geheimnisse von Regenwürmern. Aber wir wollen jetzt nicht eine Regenwurmsendung alleine machen, sondern man erfährt auch noch allerhand anderes in diesem Buch, das Meine Gartenwerkstatt heißt, in der man aber auch ja, erfahren kann, wie man Schmetterlinge züchtet, Kopfstandtomaten pflanzt, Blumentopfbrote backt und so weiter und so fort.
Ja, das Buch, muss man ganz ehrlich sagen, ist ein reines Vergnügen. Die Autorin und die Fotografin und die Grafikerin sowie 16 Kinder und Jugendliche nehmen uns mit in die Natur in diesem Buch. Und wir gehen durch alle 4 Jahreszeiten. Das Buch ist in 3 Oberkapitel unterteilt, die aber auch alle ineinandergreifen. Da heißt ein Kapitel Küche und Werkstatt, eins heißt Garten und Balkon, eins heißt Pflanzen und Tiere. Und dann beginnt man ganz am Anfang und man lernt wirklich alle wichtigen Gartenwerkzeuge kennen und welche Pflanzen man zum Beispiel am besten nebeneinander aussät. Es geht, wie Sie bereits gesagt haben, um solche Dinge wie Schmetterlinge züchten oder auch um Insektenhotels und Comicgärten und auch wie man selbstgemachte Marmelade macht oder wie man Brot in Blumentöpfen backen kann. Das Buch ist grafisch sehr, sehr ansprechend und sehr großzügig gestaltet. Die Fotos zum Beispiel und ob nun Pflanzen oder Tiere, ob das Essen oder vor allem aber die Kinder und Jugendlichen, die wir immer in Aktion auch erleben können, beim Bauen oder beim Kochen, beim Basteln, die sind von einer ungeheuren Leichtigkeit und Unmittelbarkeit. Und so wird man nicht nur einfach auf die Entdeckungsreise mitgenommen, sondern man ist eigentlich schon mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Und wenn man ganz kurz auftaucht aus dem Buch, dann wünscht man sich eigentlich nichts sehnlicher, als sofort barfuß durchs Gras zu gehen. Also das ist wirklich der Effekt, den dieses Buch herstellt. Oder vielleicht hat man auch einfach nur Lust, nach Hause zu gehen ganz schnell und einen Comicgarten anzulegen. Auch das sind alles ganz tolle Ideen.
So viel Text gibt es darin also nicht. Es ist ein wunderbares Bilderbuch und ja, eine regelrechte Gartenwerkstatt. Meine Gartenwerkstatt von Anke Leitzken, Thekla Ehling, Fotos, Illustration Judith Drews, Gerstenberg Verlag für Kinder ab 6 schon geeignet, dieses Motivationsbuch über die Gartenwerkstatt. Auch in den nächsten Titeln werden wir nicht immer die ganzen kompletten bibliografischen Angaben nennen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, deswegen wie immer der Hinweis, Internet www.dradio.de, da bekommen Sie auch kurze Texte zu den Inhalten der einzelnen Bücher. Auch zu diesem Buch hier. Es heißt Kartoffelkönig und die Gemüsehändler in unserem Lande sind immer noch froh und sagen immer noch heute, dass das Wichtigste, was der preußische König Friedrich der Große geleistet hat, war die Erfindung der Kartoffel. Also 1774 erließ dieser König Friedrich der Große eine Verordnung an sein Volk, die Kartoffel als Schutz vor Hungersnöten auszubauen und das lese ich hier in einem Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, antwortete dann die Stadt Kohlberg, die Dinger riechen nicht und schmecken nicht und nicht einmal die Hunde mögen sie fressen. Was wäre uns damit geholfen? Nun, Über den Erfolgszug der Kartoffel wissen wir viel. Jetzt gibt es ein Bilderbuch, der Kartoffelkönig Christoph Niemann.
In der Tat weiß man ja gar nicht genau, ob diese Geschichte eine Legende ist oder ob es eine wahre Geschichte ist, die Christoph Niemann hier erzählt in Bild und Text. Nämlich, weil sich die Bauern geweigert haben, unter dem alten Fritz die Kartoffeln anzubauen, hat er gesagt, so jetzt schicke ich die Armee auf die Felder und jetzt müssen die Felder bewacht werden. Aber in der Nacht, da durften die Soldaten schlafen und haben ein Auge zugedrückt. Und weil nämlich diese Felder bewacht wurden, deswegen haben die Bauern gedacht, die Kartoffel muss was ganz Wichtiges, was ganz Wertvolles sein und sind in der Nacht an die Felder herangeschlichen und haben sie gestohlen. Und so ist es eigentlich zu der Wertigkeit und Wichtigkeit der Kartoffel gekommen. Also es war ein psychologischer Trick, aber wie gesagt, man weiß nicht, was eine Legende ist, es eine wahre Geschichte. Und Christoph Niemann hat nun mit Kartoffeldruck gearbeitet und hat hier Collagen auf weißem Papier im Grunde genommen, also ohne Hintergrund hergestellt, also eine Collage aus Kartoffeldruck und Foto. Wir haben hier einen roten König, blaue Soldaten, graue Bauern, ockerfarbene Pferde, grüne Pflanzen und dazwischen immer wieder dieses Foto der unterschiedlichsten Kartoffeln.
Genau, im Zentrum die fotografierte Kartoffel. Das ist sozusagen die Hauptfigur in diesem Buch. Drumherum der König und viele Soldaten. Der Kartoffelkönig von Christoph Niemann, Jacobi und Stuart ist der Verlag für Kinder ab 4 geeignet, dieses Buch für alle, die endlich wissen wollen, was es für Geheimnisse auf sich hat mit unserer Lieblingsspeise, der Kartoffel. Ja, vom Boden, wo die Regenwürmer kriechen, wo die Felder sind mit den Kartoffeln, kommen wir jetzt zum Land, wo Milch und Honig fließen, von Grace MacLean. Jetzt haben wir einen Roman.
Das ist eine hochdramatische, eine beeindruckende Geschichte über Mobbing und über religiösen Fanatismus. Und hier steht im Mittelpunkt die Gläubigkeit der Zeugen Jehovas, die an den nahenden Weltuntergang glauben und ihre ganz eigenen Regeln haben. Und die Hauptfigur ist Judith. Judith wird in der Schule gemobbt und baut sich zu Hause in ihrem Zimmer eine Parallelwelt aus Müll. Und diese Parallelwelt entspricht aber im Grunde genommen ihrer realen Welt. Je stärker der Druck von außen wird, umso mehr glaubt Judith, dass sie Wunder bewirken kann und tritt in Dialog mit Gott. Und auch der Vater gerät als Streikbrecher zunehmend unter Druck. Was sich jetzt breit macht in diesem Roman, der doch immerhin an die 400 Seiten hat, sind Angst, Zorn, aber auch Hilflosigkeit gegen die Angriffe von außen. Und das wiederum führt zu völlig übersteigertem Verhalten des Vaters. Der riegelt sich sozusagen in seinem Haus regelrecht ab gegen die Außenwelt. Und nach erfährt man, dass Judiths Mutter bei der Geburt gestorben ist, weil die Zeugen Jehovas keine Bluttransfusionen erhalten dürfen. Schuldgefühle beim Vater, Schuldgefühle bei dem Kind, das 10 Jahre alt ist. Der Vater wendet sich von Gott ab und Judith glaubt nun, dass sie ihn retten muss, dass sie ein Opfer bringen muss. In letzter Sekunde kann sie sich über die Stimme, die sie in den Selbstmord treiben würde, erheben und wendet sich von Gott ab. Das ist so spannend und so berührend bis zur letzten Seite. Es ist ungeheuer sensibel erzählt und es ist eine Protagonistin, die man mit Sicherheit so schnell nicht wieder vergessen wird.
Und aus der Perspektive der 10-jährigen Judith wird hier erzählt und wie das Buch klingt, das hören wir jetzt in einer Lesung von Anja Lais, die das erste Kapitel, gleich den Anfang aus dem Buch lesen wird. Wir hören mal hinein.
Das leere Zimmer. Am Anfang war ein leeres Zimmer, ein bisschen Raum, ein bisschen Licht, ein bisschen Zeit. Ich sagte, ich werde Felder machen. Und ich machte sie aus Platzdeckchen, Teppichbodenstücken, braunem Kord und Filz. Dann machte ich Flüsse aus Krepppapier, Frischhaltefolie und glänzender Alufolie und Berge aus Pappmaché und Rinde. Und ich betrachtete die Felder und ich betrachtete die Flüsse und ich betrachtete die Berge und ich sah, dass sie gut waren. Ich sagte, jetzt Licht. Und ich machte eine Sonne aus einem perlenbesetzten Drahtkäfig, der von der Decke herabhing. Ich machte eine Mondsichel und leuchtende Sterne und am Rand der Welt ein Meer aus einem Spiegel, der den Himmel reflektierte, die Schiffe, die Vögel und das Land, dort, wo es den Spiegel berührte. Und ich betrachtete die Sonne und ich betrachtete den Mond und ich betrachtete das Meer und ich sah, dass sie gut waren. Ich sagte, und Wohnstätten? Und ich machte eine aus einer Heukugel, eine aus einem hohlen Baumstumpf und eine aus einer Dose, in der Karamellbonbons gewesen waren. Hier tat ich noch eine Angelschnur und einen Segel dazu und machte Platz für eine Decke, eine Zahnbürste, einen Becher und einen Herd und ich setzte eine Möwe oben auf den Mast, einen Besenstiel und ließ sie aufs Meer hinaussegeln, den Spiegel. Ich machte Häuser aus Schokodip-Kekspackungen. Das Schlafzimmer war die Plastikmulde, in der die Schokolade gewesen war. Das Wohnzimmer die runde Kammer darunter, in der die Kekse gewesen waren. Ich machte Häuser aus einer Streichholzschachtel, einem Vogelnest, einer Erbsenschote und einer Muschel. Und ich betrachtete die Häuser und sah, dass sie gut waren. Ich sagte, jetzt brauchen wir Tiere. Und ich machte Papiervögel, Wollkaninchen und Filzkatzen und Hunde. Ich machte pelzige Bären, getupfte Leoparden und schuppige, feuerspeiende Drachen. Ich machte glitzernde Fische, Muscheln, Krebse und Vögel auf ganz dünnen Drähten. Zuletzt sagte ich, wir brauchen Menschen. Und ich modellierte Gesichter und Hände, Lippen, Zähne und Zungen. Ich zog die Menschen an, gab ihnen Haare und atmete in ihre Lungen. Und ich betrachtete die Menschen, ich betrachtete die Tiere und ich betrachtete das Land. Und ich sah, dass sie gut waren.
Eine ganz eigene Art einer Schöpfungsgeschichte, die hier erzählt wird. Der Anfang aus dem Jugendroman »Wo Milch und Honig fließen« von Grace McLean, erschien in der Deutschen Verlagsanstalt. Ja, unser nächstes Buch steht hier, ein Buch, das zwischen Traum und Wirklichkeit aufs Seltsamste changiert. Ein Bilderbuch, ganz in Schwarz-Weiß gehalten. Zur Kunst wird Ute uns gleich noch einiges erzählen. Heinz Janisch hat geschrieben, Hannes Binder gezeichnet. Und von Heinz Janisch haben wir einen Text, der durchgeht durch das ganze Buch, aber dankenswerterweise vorne sozusagen als Langgedicht auf einer Seite erzählt wird.
Ja, wir hören hier ein lyrisches Ich und das bewegt sich in einer fremden Welt, in, wie der Titel ja schon sagt, in Schuhen aus Gras und das bedeutet hier barfuß und das wiederum bedeutet eigentlich schutzlos. Die Stadt ist aus Stein, sie ist kalt und fremd, die Möglichkeiten sich zu verirren, da gibt es unheimlich viele, weil es sehr viele Wege gibt, aber der kindliche Erzähler findet den Weg zu den Eltern, findet den Weg zurück nach Hause und somit ist dieses Gedicht und dieses Buch ein Bild für Kindheit. Eine Mutter, die auf die Stirn küsst, ein Vater, der übers Haar streicht. Das ist das, was dann die Geborgenheit bringt. Und diese Illustrationen sind eben schwarz-weiß. Und obwohl die Welt groß und fremd und der Junge noch jung ist, bewegt er sich sehr sicher, egal ob er auf Gras oder auf Stein ist. Also so präsentiert ihn Hannes Binder. Und dieses Zuhause wiederum spiegelt plötzlich Licht und Wärme. Also in der Geborgenheit des Zuhauses tauchen die Farben auf, die aber sehr pastellig sind. Und mit den Farben gibt es dann auf einmal auf dem Gesicht des Kindes auch das Lachen und das Glück. Also die Sicherheit des Zuhauses gibt die Basis, um dann im letzten Bild in die Welt hinauszufliegen. Die Sicherheit verleiht sozusagen die Flügel.
Wobei die Qualität dieses Bilderbuchs natürlich durch die Zeichnungen kommt. Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die sehr ins Surreale gehen, ja noch etwas zur Technik.
Ja, das ist eine Art von Radierung, die Hannes Binder hier vollzieht. Das ist seine ganz spezielle Art, wie er alle seine Bilder kreiert und ein gar nicht unkompliziertes Verfahren. Es ist dieser ganz bestimmte Stil, der sich, dadurch erkennen wir ihn immer sofort.
Sehr fein, also ziseliert, gestrichelt ist das Ganze und es gibt nichts Großflächiges darin, also keine Farbflächen darin, sondern alles ist sozusagen ja in
linienförmigen
Zeichnungen.
Ja, und er hat ja auch keine Angst vor, ich sage jetzt mal Dunkelheit in Anführungsstrichen, er hat keine Angst vor Schwarz und er arbeitet ja wirklich mit diesen Extremen und das ist auch was sehr Besonderes und schafft natürlich auch an sich schon eine sehr besondere Atmosphäre.
Eine fantastische Reise also mit sehr surrealen Momenten, erzählt in magischen Worten und poetischen Bildern. Ich ging in Schuhen aus Gras von Heinz Janisch und Hannes Binder, von ihm die Illustration in Atlantis Verlag für Kinder. Ab 5 ist dieses Buch geeignet. Wir kommen zu Jürg Schubiger, hat ein Buch geschrieben, ein Bilderbuch haben wir jetzt und der bekannte Illustrator Aljoscha Blau hat die Bilder hinzugefügt zu einer Geschichte eines Mannes im Mond, der eine Frau hat, das ist die Frau im Mond und zusammen haben sie ein Kind, es ist also das Kind im Mond, aber dieses Kind, ja, geht auf große Reise, nämlich zur Erde.
Das ist interessant. Auch hier geht's im Grunde genommen fast um das gleiche Motiv, nur wird's von der anderen Seite gesehen. Während eben bei Heinz Janisch und Hannes Binder das Kind gerade zurückkommt und im Zuhause die Sicherheit findet, um in die Welt zu gehen, finden wir hier das Kind schon zu Hause bei den Eltern. Also es gibt Mann und Frau und Kind und die leben Ja, wie eine Familie mit Hund und Katze auf dem Mond. Sie haben zu essen und zu trinken und abends sitzen sie auf einer Bank und sehen fern. Und das bedeutet im Konkreten hier, sie schauen auf den schönen blauen Planeten Erde. Und die Mutter erzählt von den Dingen, die es dort gibt. Das sind Kleinigkeiten, zum Beispiel Würstchen oder Schwarzwälder Kirschtorten. Und die sind alle herrlich. Und der Abenteuergeist des Kindes ist geweckt und es macht sich auf, all das zu entdecken. Die Wunder, die hin und wieder auf dem Mond geschehen, reichen an das Wunder Erde in der Fantasie des Kindes lange nicht heran. Es heißt im Grunde genommen, die Kinder müssen in die Welt hinausziehen. Sie müssen das Schöne, das Vertraute, aber auch zuweilen ein bisschen Blasse, so hat Aljoscha Blau es ja in seinen Farben hier gespiegelt, und immer Gleiche des Elternhauses verlassen. So ist eben das Leben.
Ein Buch, das sich wunderbar eignet, eigentlich vor dem Einschlafen zum Vorlesen. Da sind aber dann die Würstchen und der Schwarzwälder Kirschkuchen, die dann doch das Kind daran hindern einzuschlafen, weil man auch davon träumen will, ganz real.
Aber die Bilder sind ehrlich gesagt so poetisch, dass sie einen wirklich in die Nacht hineinführen. Also wir sind ja auf diesem hellen Mond, wo die Farben ein bisschen blass sind. Es gibt auch viele Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Es gibt wundervolle Nachtbilder, in der die Erde wie ein Juwel wirkt in der Ferne. Es gibt ein imposantes Bild mit einem riesengroßen schwarzen Raben. Und diese blasse Mondwelt ist dennoch so schön und so faszinierend in ihrer Zurückgenommenheit. Es ist fast eine Hommage, muss man sagen. Und das, glaube ich, das kann einen schon zum Einschlafen bringen.
Auch eine Hommage an den Mond. Das Kind im Mond von Jürg Schubiger und Aljoscha Blau. Peter Hammer Verlag für Kinder ab 5 ist dieses Buch geeignet. Love Alice, so heißt ein Roman von Nathalie Savina, bei Belz und Gelberg erschienen. Ja, hier haben wir die Geschichte einer 14-Jährigen, die mit ihrer Mutter lebt, aber die haben ein regelrechtes Nomadenleben, denn das liegt auch am Beruf der Mutter, denn sie ist eine Opernsängerin.
Die Mutter ist eine berühmte Opernsängerin und dieses hier ist ein Roman über Einsamkeit, über Verlust, über Tod, Trauer und über den Trost durch ein Gedicht. Es ist aber auch die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Außenseiterinnen. Dieses Mädchen muss immer wieder umziehen. Es wird auch aus der Perspektive der 14-Jährigen erzählt, weil die Mutter eben immer an anderen Häusern singt. Die Mutter steht immer im Mittelpunkt. Und in dieser neuen Stadt begegnet Alice, die Außenseiterin mit den Lackschuhen, Sherry, der Außenseiterin mit dem goldrosa Lipgloss. Und Sherry ist ein sehr eigenwilliges Mädchen. Sie liebt das Risiko, sie ist unberechenbar, sie ist auch verletzend, hat ein hohes Maß an Aggressivität. Aber Alice ist fasziniert von ihr und kann sie so nehmen, wie sie ist und hütet diese Freundschaft wie ein Geheimnis, empfindet fast so etwas wie Liebe. Und an dem Tag, an dem Sherry ihre Karateprüfung machen wird und Alice braucht im Grunde genommen als Begleitung, ausgerechnet an diesem Tag geht es der Mutter nicht gut und auch die braucht Alice. Und es ist für Alice keine Frage, sie muss nicht überlegen, sie muss die Mutter begleiten. Sherry kennt die Karate-Regel und die Karate-Regel lautet, jedes Unglück geschieht durch Unachtsamkeit. Die Prüfung gelingt ihr mit Bravour, das Glück darüber macht sie unachtsam auf dem dunklen Weg durch die Schrebergartensiedlung. Und ich will gar nicht mehr verraten über den Schluss dieses Buches, aber die Achtsamkeit, die eigene Achtsamkeit wird fortan Alice' Leben bestimmen und auch Sherrys Tod der Teil ihres Lebens wird. Dieses Buch ist sehr spannend, es ist auch sehr berührend und man muss schon sagen, dass die junge Autorin hier einen ganz neuen, einen sehr besonderen, einen sehr intensiven eigenen Ton anschlägt, der mir persönlich wahnsinnig gut gefällt und unseren Juroren ja offensichtlich auch sehr
genau.
Gefallen hat.
Genau, Nathalie Savina heißt die Autorin. Wie alt ist sie?
Sie ist Anfang der 70er geboren.
Mhm. Love Alice hat eine Art Prolog, die Geschichte, die übrigens auch mit dem Peter-Hertling-Preis 2013 ausgezeichnet wurde, auch das ein Zeichen, was für einen starken Roman wir hier haben. Aber es gibt eine Art Prolog in diesem Roman und wie er sich anhört, das hören wir jetzt in einer Lesung.
Love Alice. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind einmal meinen Schlüssel verloren habe. Es lohnt sich nicht, einen nachzubestellen, sagte Mama, wir würden bald weiterziehen. Also wartete ich nach der Schule eine Stunde, manchmal zwei, bis sie nach Hause kam und mir die Tür öffnete. Ich hatte immer Geld bei mir und hätte überall hingehen können, etwas essen, etwas trinken, mich aufwärmen, aber lieber saß ich auf den Stufen im Hinterhof. Pünktlich um 2:30 trottete die schrullige Nachbarin heraus und streute einen Kreis blasser Körner in den Hof. Das tat sie jeden Tag. Mama sagte, dass Tauben die Ratten der Lüfte seien und die Alte schlicht und einfach verrückt. Ich fand Tauben auch eklig. Auf einmal öffnete sich eine der Garagentüren, ein Motor heulte auf. Die Tauben reagierten nicht und flogen erst hoch, als der Wagen auf sie zuschoss. Ein Vogel hat es nicht geschafft. Er wurde direkt vor meinen Augen überfahren. Die Taube war sofort tot. Der Fahrer im Wagen bremste nicht mal, sondern raste davon. Stumm betrachtete ich die kleine Taube, die in der Mitte des Körnerkreises lag. Mein Mund war ganz trocken. Plötzlich schien sich der Himmel zu bewegen. Es wurde kurz dunkler und laut. Der Taubenschwarm kreiste mit weit gespreizten, staubigen Flügeln und ließ sich wieder auf dem Asphalt nieder. Aber die Tauben kamen nicht zum Körnerpicken. Sie bildeten einen Kreis um die Unglücksstelle. Nur einen Moment betrachteten sie den toten Vogel, der einer von ihnen gewesen war. Dabei wurde es merkwürdig still. Fast, als hätte der Wind aufgehört, an den Bäumen zu zupfen. Als hätten alle Tauben ihren Atem angehalten. Eklig fand ich die Vögel nicht mehr. Sie waren betroffen. Ihre Stille war feierlich und bedrohlich zugleich, und ich bekam eine Gänsehaut. Dann erhoben sie sich und flogen alle zusammen davon. Wenn etwas Schlimmes passiert, denken die meisten, wie gut, dass es woanders geschehen ist, dass es nicht mir widerfahren ist. Möglicherweise ist man entsetzt, vielleicht weint man sogar mit den Menschen, die das Unglück erwischt hat. Vielleicht geht man in die Kirche und zündet eine Kerze an, wie das Mama macht. Manche Leute denken, es wäre jetzt gut, eine große Spende zu machen. Aber insgeheim, ganz tief in einem selbst, ist man froh, dass das Unglück an einem vorbeigezogen ist. Wie eine Gewitterwolke, wie der einschlagende Blitz. Man war eben nicht am falschen Ort, zur falschen Zeit. Irgendwo im Hinterkopf macht sich die bequeme Lüge breit, es passiere immer nur anderen. Aber manchmal ist es nicht so. Manchmal trifft es einen selbst direkt ins Mark. Und dann steht man da, gänzlich unvorbereitet. Und so endgültig wie der Tod bleiben die Fragen. Unglück geschieht durch Unachtsamkeit. Und manchmal ist da auch noch etwas anderes.
Der Prolog zum Roman Love Alice von Nathalie Savina erschien bei Belz und Gelberg für junge Leser ab 13 geeignet. Wir stellen die besten 7 Bücher für junge Leser vor. Das Mai-Ergebnis. Noch ein Titel bleibt uns vorzustellen. Ute Wegmann im Studio. Wir haben hier mit eigenen Augen. Wir haben eine melancholische Liebesgeschichte im Stil einer Graphic Novel. Im Vordergrund steht ein Popstar und er ist ziemlich berühmt.
Das ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte und es ist ein attraktiver junger Mann, der gerade wirklich ganz oben auf seiner Erfolgsleiter angekommen ist, als Sänger einer Band und dem die Mädchen nachstellen, der überall erkannt und umschwärmt wird. Aber eines Tages nach einem Konzert nimmt er ein Mädchen mit in sein Hotelzimmer und die nimmt dort eine Überdosis Kokain. Das geht zwar alles gut aus, aber der Manager hat wirklich Angst, dass das in die Yellow Press kommen könnte und will dieses Desaster abwenden und schickt den Jungen in sein Ferienhaus ans Meer. Und dort begegnet er einem Mädchen, das ihn nicht erkennt, vielmehr gar nicht kennt. Und das ist Lise. Und Lise ist blind. Wie der Junge durch eine tiefe existenzielle Krise wieder zu sich findet und sich auf die Suche nach diesem besonderen blinden Mädchen Lise macht und mit ihr zusammenkommt, das ist mit einem ganz großen Bildanteil erzählt und in knappen, dialogreichen Texten dargestellt. Und das ist sehr besonders, weil es ist nicht so eine Graphic Novel, wie wir es vielleicht normalerweise kennen, dass die Seiten ganz oft unterteilt sind, sondern hier haben sich die Grafiker auch ganz viel Platz genommen. Also es ist alles schwarz-weiß gehalten. Wir haben manchmal nur ein Gesicht zum Beispiel auf einer Seite oder den Jungen auf einer Seite. Und auch mit den Farben wird sehr spärlich gearbeitet. Das Einzige.
Aber ja, krass, nicht? Dass Schwarz-Weiße ist, wenn man aber ihre roten Haare sieht,
ganz
die
genau.
Sind aber richtig rot dann.
Ganz
leuchtend
genau.
Rot.
Das ist das Tolle, also wie die roten Haare platziert sind. Und es gibt auch noch ein Bild mit einem ganz großen Auge, was dann blau ist. Also das Ganze hat spannende Perspektiven, viele Wechsel von Totalen zu Detailaufnahmen und ist ein ungewöhnliches Buch. Eine sehr gute Graphic.
Etwas kitschigen, wie ich finde, Schlussbild, wenn wir die beiden da sozusagen vor dem Sonnenuntergang sehen und eine innige Umarmung bringt das Bild. Also es ist schon sehr plakativ, ja. Aber das gehört zum Genre einer Graphic Novel. Auch die Augen, wie sie gezeichnet sind, nicht? Sie stechen blau, die Augen des Popstars. Und ja, immerhin, es ist eine neue Form, die immer mehr auch den Kinder- und Jugendbuchmarkt
Ich glaube, dass bedient. Das Jugendlichen gut gefällt, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr ansprechend ist für junge Leute.
Mit eigenen Augen von Arne Swingen und Christopher Graf aus dem Norwegischen übersetzt worden. Im Sauerländer Verlag erschienen für junge Leser, ab 12 etwa geeignet. Das waren sie, die besten 7 Bücher für junge Leser, die wir heute vorstellen durften. Das Mai-Ergebnis, wie immer, tat das Ute Wegmann. Und Anja Lais war auch im Studio. Sie las Texte aus 2 Büchern, die wir heute vorstellten. Das war's für heute im Büchermarkt. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.